Wir sind noch in einer Predigtreihe, die hatte ich vor Ostern begonnen. Das Evangelium, tolle Nachrichten. Wir wollen so ein bisschen durchbuchstabieren. Was ist das Evangelium? Worin besteht es eigentlich? Und wir machen uns Gedanken darüber, wenn du schon Christ bist und das Anliegen hast, diese tolle Nachricht auch weiterzugeben, was willst du denn weitergeben in der heutigen Zeit? Und wir hatten zunächst mal in der ersten Predigt gefragt, warum überhaupt über diese tollen Nachrichten sprechen. Und da war das Stichwort der Herrlichkeit Gottes, die im Mittelpunkt steht. Gott ist ein herrlicher Gott. Gott ist ein großer Gott. Das haben wir eben gesungen in vielfältiger Weise. Und Gottes Herrlichkeit, da geht es dabei um die innere Eleganz und die äußere Exzellenz Gottes sichtbar, hörbar, spürbar zu machen für die Menschen von heute. Das ist der eigentliche Grund, warum wir eingeladen werden, das Evangelium weiterzugeben, weil Gott ein herrlicher Gott ist, ein starker, ein großer Gott. Im zweiten Gottesdienst haben wir dann so ein bisschen inhaltlich schon darüber nachgedacht, was könnte so ein Stichwort sein, wenn du hier um die Ecke im Café Rode oder in einem anderen Café oder auf Gran Canaria sitzt, am Strand mit einer Freundin zusammen oder Freund, und er hat gefragt, hör mal, warum glaubst du eigentlich? So, und da ist ja die Frage, was gibst du dann weiter? Und ein erstes Stichwort dazu war dann das Thema Liebe. Ja, das ist etwas, was man den Menschen heute, egal ob jung, ob alt, anbieten kann. Diese Liebe Gottes zu verkünden und weiterzugeben, es einzubauen in deine persönliche Geschichte, wo du sie erlebt hast. Vielleicht durch Wunder, vielleicht durch andere Menschen, die dir liebevoll begegnet sind, wo du gespürt hast, dass Gottes Liebe in ihnen tätig war. Und wir hatten 1. Johannes 4, 7 bis 10. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott, und wer liebt, hat Gott zum Vater und er kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Und dann hatten wir diesen Satz, den blenden wir auch nochmal ein. Es gibt nichts, aber auch absolut nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Das spricht gegen alle religiöse Gesetzlichkeit, die meint, wenn ich mich nur anstrenge, wenn ich genug Opfer bringe, wenn ich regelmäßig zum Gottesdienst gehe, wenn ich regelmäßig Pilgerfahrten mache oder sonst irgendetwas, dann muss Gott mich doch lieben. Nein, das streicht Gott weg. Du bist bedingungslos geliebt. Also, das wäre schon etwas, was man in deine, was du in deine persönliche Geschichte einbauen kannst, wenn du im Gespräch bist mit anderen Leuten darüber. Heute ergänzen wir, ich habe von dem möglichen Narrativ gesprochen, und wenn ich Narrativ gebrauche, dann meine ich diese persönliche Geschichte, die du hast, die du jemand anderen mitteilen willst. Und das Narrativ entscheidet heute tatsächlich darüber, ob Menschen da andocken oder nicht. Erfolgreich sind die Menschen, die das beste Narrativ haben, die die beste Geschichte haben, wo andere spüren, das hat eine Bedeutung für mich. So, heute machen wir Fortsetzung mit dem Thema Würde. Das haben wir schon eben gesehen, und du hast schon die Krone mit eingeblendet. Sehr gut, dass das auf der Homepage da drin war. Also ich bin begeistert. Und wo kommt diese Würde her? 1. Mose 1, Vers 26. Gleich am Anfang der Bibel heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das müssen wir nochmal kurz durchbuchstabieren. Gott hat kreativ geschaffen. Wie ein Töpfer aus einem Klumpen Ton ein wunderbares Gefäß gemacht hat, so hat er dich und mich zu einem wunderbaren Gefäß seiner Liebe gemacht. Jeder hier im Raum und jeder außerhalb dieser Räume. Jeder oder die meisten zumindest von uns können fühlen, riechen, hören, schmecken, sehen. Sie können laufen, du leider nicht so, Mike, aber du kannst vieles andere. Du bist eine starke Ermutigung für uns immer wieder, jeden Sonntagmorgen. Mike geht's immer gut, wenn man ihn fragt. Das ist doch toll, oder? Also, wir können laufen, riechen, arbeiten, wir können Kulturlandschaften prägen. So hat Gott uns geschaffen. Wir können denken, wir können über den Sinn des Lebens nachsinnen. Wir haben in uns eine der höchsten Formen des Mikrokosmos, die DNA. Manche kennen das von mir schon. Ich bin begeistert von dieser Doppelhelix, dieser Anordnung. Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Und in dieser DNA sind so viele Dinge programmiert über die Abläufe in unserem Körper, also faszinierend zu sehen. Und indem Gott uns so geschaffen hat, hat er ein Gegenüber von sich selbst gemacht. Das meint Ebenbild. Ein Bild von sich hat er in dir geschaffen. Du bist ein Abbild Gottes. Das gilt jedem Menschen, egal zu welcher Religion er gehört oder keine Religion verfolgt. Er ist ein Gegenüber von Gott. Und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass etwas zwischen Schöpfer und Geschöpf geschehen kann. Dass es eine Beziehung gibt zu Gott, das kommt nicht erst nach der Schöpfung hinzu, weil Menschen sich denken, da gibt es einen Gott, sondern das ist wesensmäßig im Menschen reingelegt, dass es die beiden sozusagen zusammengehören, dass es diese Beziehung gibt. Natürlich wissen wir, auch gerade in unserer Umgebung hier, dass viele Menschen das nicht so im Blick haben. Konfessionslose das vielleicht bewusst, unbewusst ausschalten, weil sie noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Oder Atheisten es bewusst ausklammern, dass es diesen Gott gibt. Nach dem Verständnis der Bibel fehlt ihnen aber da etwas Wesentliches. Dieses Miteinander, dieses Zusammenspiel. Jedem Menschen kommt nach Aussage der Bibel eine unverwechselbare, eine unabänderliche Würde zu. Jeder Mensch ist gekrönt damit, dass es diesen Schöpfer gibt, der ihn geschaffen hat und wollte, dass er lebt. Wir können auch sagen, jeder Mensch erhält einen Wert zugesprochen. Ob klein, ob groß, ob behindert, ob gesund, ob erfolgreich oder nicht, ob schwarz oder weiß, ob Jude oder Muslim. Völlig egal, jeder bekommt diesen würdevollen Wert zugesprochen. Wenn wir das so sehen, dann hat das große Auswirkungen auf unterschiedlichste Fragestellungen über den Beginn des Lebens mit der Zeugung und dem Werden im Mutterleib, aber auch genauso um alle Fragen, die um das Ende des Lebens zu tun haben. Oder den Umgang mit Behinderten. Jeder hat seinen Wert. Und die gute Nachricht, die wir ebenfalls in der Bibel auch eben schon gehört haben, im Psalm 8, da heißt es, du hast den Menschen mit Ehre und Würde gekrönt. Jetzt haben wir auch die Krone noch im Text hier. Und die gute Nachricht hat es so ausgedrückt, ja, du hast ihm Macht und Würde gegeben, also dem Menschen, und es fehlt nicht viel, und er wäre so wie du. Also, nur so ein kleines bisschen kleiner beschreibt es hier der Psalm. Vielleicht kommst du dir längst nicht so groß vor. Aber die Bibel sagt, das ist eine besondere Würde drin, eine besondere Größe. Sogar eine Herrlichkeit steckt in dir drin. Überleg dir mal, was passiert, wenn du nachts dich irgendwo auf eine Decke draußen hinlegst. Wolkenfreier Himmel. Es ist kein Licht zu sehen. Keine Lichtverschmutzung, wie wir heute schon sagen mittlerweile. Irgendwo schön abseits im ländlichen Bereich. Ganz stockdunkel und du siehst das Sternenmeer. das gigantische Meer an Sternen im Universum. Und du denkst darüber nach, wer du bist in diesem Sternenbild. Und das ist genau das, was der David gemacht hat im Psalm 8. Er beschreibt diese Situation, dass er sich eigentlich klein vorkommt im Zusammenspiel mit dieser Größe, die er vor Augen hat. Und dann aber sagt er diesen Satz: Du hast den Menschen doch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Also eigentlich ist der Mensch doch nicht so klein, wie du dir vielleicht vorkommst in diesem Moment. Klitzeklein. Ein Staubkörnchen, was völlig übersehen werden kann. Nein, der Mensch hat eine Würde, eine Größe, eine unermessliche Größe von Gott geschenkt bekommen. Wir können auch sagen, er hat Macht verliehen bekommen. Er soll über die Schöpfung herrschen. Er soll sie bebauen. Er soll sie bewahren. Die Tiere sind ihm untergeordnet. Also da ist auch etwas an Größe zu spüren. Und in der nächsten Folie wird das auch vielleicht in diesem Satz gut zusammengefasst. Wir alle sind geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können. Ich hoffe, wenn du das heute Morgen hörst, dass das was mit dir macht. Dass das dir einen Selbstwert auch schenkt. Egal aus welcher Situation in dieser Woche du gerade kommst, gerade was du erlebt hast. Vielleicht hast du deprimierende Situationen erlebt, wo dich Menschen fertig gemacht haben oder Situationen. Aber Gott will dir diese Würde zeigen. Und jetzt kommt etwas Schwieriges hinzu. Ausdruck dieser Würde ist auch die Freiheit des Menschen, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Die Freiheit, mit ihm zu leben oder ihn zu verlassen. Seine Gebote völlig zu ignorieren. Und das bringt eine Menge Probleme mit sich. Rauben wir Menschen ihre Freiheit, dann rauben wir ihnen auch ihre Würde. Und ich weiß nicht, wir haben ja eben schon den ersten Paragraphen aus dem Grundgesetz gehört. Wisst ihr auch, wie es weitergeht? Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Satz. Und dann geht es tatsächlich noch weiter mit einem wichtigen Satz. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und könnt ihr euch denken, warum dieser Satz in das Grundgesetz eingeführt wurde in 1949? Hat jemand eine Idee? Nach der Geschichte. Genau, nach der Geschichte. Und ich hatte letzte Woche schon erzählt, Christine und ich hatten ja die wunderbare Gelegenheit, nach Israel über Ostern zu fliegen. Und wir haben dann am letzten Tag dort in Israel uns Zeit genommen, Yad Vashem zu besuchen. Holocaust-Gedenkstätte. Und ich sage, ich hatte echt Ehrfurcht vor diesem Besuch. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es länger dort aushalten würde. Weil ich ahnte, welch dunklen Kapitel der Geschichte Deutschlands ich mich stellen würde und stellen müsste. Immerhin haben wir 3 Stunden an diesem Ort verbracht. Und für mich persönlich war so emotional der schwierigste Moment, als wir dann in diese Halle der Namen kamen, wo hunderte von Bildern von ermordeten Juden dort zu sehen sind. Wenn Politiker, ja, ihr seht hier, diesen Ort besuchen, dann werden sie meistens dort gefilmt. Mich hat eine tiefe Scham ergriffen. Und ich habe bitterlich geweint. Und es kamen viele Fragen hoch. Warum? Wie konnte die Würde von Menschen so verletzt werden? Wie konnten Deutsche so etwas tun? 6 Millionen Menschen umbringen. Wieso sind nicht mehr Menschen eingeschritten, um dem zu wehren? Auch gerade Christen. Dietrich Bonhoeffer war einer der wenigen, der das auch ethisch sogar begründet hat, dass es wichtig ist, in solchen bösen Mächten zu wehren. Warum gab es nicht mehr? Das waren so Fragen, die mich tief berührt haben. Und in Yad Vashem steht auf einer Tafel ein Bibelvers aus Joel 1, 2 bis 3. Hört her, ihr Alten und Erfahrenen. Hört her, alle Leute im Land, ist so etwas Unerhörtes schon einmal vorgekommen zu euren Lebzeiten? Oder zur Zeit eurer Vorfahren? Erzählt es euren Kindern, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen und diese wieder der folgenden Generation. Ich glaube, an kaum einem anderen Ort dieser Welt wird so deutlich, wie gerade Menschen anderen Menschen ihre Würde rauben können. Aber ich sage auch dazu, man muss nicht erst nach Israel fliegen, um das zu begreifen. Das wurde mir eigentlich ähnlich stark auch schon in den Konzentrationslagern, die ich besucht habe bisher in meinem Leben, in Bergen-Belsen, Dachau oder Buchenwald, auch vor Augen gemalt. Wie gesagt, Teil der Würde, die Gott uns schenkt, ist die Freiheit, so zu handeln oder so zu handeln. Wir sind nicht als Marionetten, als Roboter geschaffen, die ein Programm abspulen, was Gott da einmal reingegeben hat. Und das bedeutet eben, dass es leider auch viel Leid, auch menschliches Leid, von Menschen verursachtes Leid auf dieser Erde gibt. Das bringt Römer 3, Vers 23 zum Ausdruck. Alle sind sündig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit oder die Würde wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Sünde, so könnten wir sagen, ist in diesem Kontext, und das bringt auch die nächste Folie zum Ausdruck, ist alles das, was dieser Würde widerspricht, was uns blind, hart, süchtig, egozentrisch, schuldig, nutzerisch, nieserisch, stolz macht und wortbrüchig oder entwürdigend. Ja, das ist auch Teil der Realität der Freiheit, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Und doch möchte ich diesen begonnenen Satz nochmal erweitern. Wir alle sind geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können, und gleichzeitig sind wir alle fehlbarer und kaputter, als wir je denken können. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Realität, wenn wir den Menschen beschreiben. So, und jetzt lautet aber die gute Nachricht, dass Gott in seiner großen Liebe ein Rettungsprogramm gestiftet hat, um uns diese Würde als Mensch wieder zurückzugeben, obwohl wir so schuldig geworden sind. Wir haben das an Ostern gefeiert, das ist hier wunderbar dargestellt mit diesen drei Kreuzen. Ich weiß gar nicht, ob man das von hinten sehen kann. Oh nee, kann ich jetzt nicht hochheben. Ist also so ein schwerer Stein, das müsst ihr euch hier vorne anschauen. Aber da stehen drei Kreuze drauf und ich hoffe nicht, dass ihr drei Kreuze macht, wenn ihr hier rausgeht, sondern euch eher die Bedeutung dieser drei Kreuze nochmal vor Augen malt. Gott will uns Menschen seine Würde zurückgeben. Und ich finde es so faszinierend, das Lebensprogramm von Jesus nachzubuchstabieren und nochmal zu gucken, wie er persönlich Menschen die Würde zurückgegeben hat. Wie er Menschen begegnet ist. Ich möchte an einem Beispiel deutlich machen. Es ist faszinierend zu sehen, wie Jesus gerade im Umgang mit Frauen ihnen die Würde zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, ob das für euch so im Hintergrund präsent ist, aber im griechisch-römischen Denken war die Frau einfach absolut minderwertig. Und der Mann konnte über ihr mehr oder weniger herrschen. Es war völlig legitim für römische Soldaten, wenn die eine Stadt eingenommen hatten, Frauen sexuell zu benutzen. Und jemand hat das mal so ausgedrückt, ein Kenner der Geschichte: In Rom benutzten Männer Sklaven und Prostituierte so selbstverständlich zur Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse wie den Straßenrand als Toilette. Das musst du dir mal vorstellen. Und in diesem Kontext sich vorzustellen, dass die Frau ein Recht hat, über ihren Körper zu bestimmen, da hätten die Römer drüber gelacht. Völlig abfällig. Und mit Jesus ist dieses Modell, dass die Frau minderwertig ist, völlig über den Haufen geworfen worden. Sie galten nun auch als von Gott geschaffen, als Ebenbild Gottes. Sie kamen plötzlich genau auf die gleiche Stufe wie die Männer. Und das Szenario, dass ein Mann mit einer versklavten Frau schläft, das wird zum Unrecht erklärt. In Epheser 5 heißt es sogar, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sogar sein Leben für sie dahingegeben. Die größte Form der Liebe, dazu werden die Männer gegenüber ihren Frauen aufgerufen. Also ein Mann durfte sie nicht mehr beherrschen. Und Jesus hat sich den Frauen zugewandt, Johannes 4, eins der längsten Gespräche, die Gott mit einer Person geführt hat, die in dem Neuen Testament aufgezeichnet ist, ist das Gespräch mit einer Frau, mit einer Samariterin. Und Frauen haben selbstverständlich den gleichen Anteil an der Gnade Gottes, an der rettenden Gnade Gottes wie die Männer. Also, das ist so ein Beispiel. Und ganz stark wird das auch im Galaterbrief nochmal zum Ausdruck gebracht. Galater 3, Vers 28b. Ich lese aber auch 27 dazu. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus, Jesus, seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Dann bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Also, es ist kein Wunder, warum das Christentum auch gerade für Frauen so attraktiv war. Er gab ihnen ihre Würde, ihren Wert und ihr Selbstbewusstsein zurück. Ihre Rechte, könnte man auch sagen. Ihre Rechte, Mensch zu sein im Zusammenspiel mit Gott. Und Gott will jedem Menschen seine Würde geben. Er will sie dir geben, egal ob du dir wertlos oder wertvoll vorkommst. Egal ob du eher erfolglos bist oder erfolgreich in den Augen anderer Menschen. Er will dir seine Würde zurückgeben. Und ich meine, es lohnt sich, davon auch im Café hier um die Ecke oder auf Gran Canaria ins Gespräch zu kommen mit anderen, die vielleicht davon noch nicht so viel gehört haben. Und dafür möchte ich jetzt noch gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese gute Nachricht, dass du jedem Menschen eine unverwechselbare Würde gegeben hast. Ja, das bereichert unser Leben. Das ist ein Schatz. Und zugleich mahnt es uns, dass wir die Würde auch des anderen achten. Mit ihr verantwortungsvoll umgehen. Auch gerade angesichts unserer deutschen Geschichte. Vater, danke, dass du Jesus auf diese Erde gesandt hast und dass er uns vorgelebt hat, wie man würdevoll mit Außenseitern umgehen kann, mit Menschen, die in den Augen anderer zweiter Klasse waren. Danke, dass du uns einlädst, auch so zu leben. Gib, dass das uns gelingt, heute, morgen, egal wo wir sind, ob im Beruf, in der Schule. Lass uns die Würde des anderen achten. Lass uns verantwortungsvoll mit unseren Worten umgehen, aber auch mit unseren Taten, sodass wir etwas von deiner Liebe und der Würde, die du verliehen hast, weitergeben können. Gib uns Gelingen dabei. Du weißt, wie schwer das ist. Und wir beten ganz besonders für Menschen, deren Würde gerade, ja, die ihrer Würde beraubt werden, die keine Freiheit haben, Gottesdienste zu besuchen, ihre Religion auszuüben, die keine Freiheit haben, ihren Wohnort zu bestimmen, weil sie fliehen müssen vor Kanonenschlägen. O Herr, erbarm dich. Erbarm dich auch über die, die das veranlasst haben. Lass sie zur Einkehr kommen und zur Einsicht, und wir beten, dass du Frieden schenkst in der Ukraine, aber auch an vielen anderen Orten dieser Welt. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Danke für alles, was wir miteinander hören und erleben durften und auch noch dürfen. Und segne du diesen Tag. Amen.